SRF 2 Kultur.
Und wieder ist es Zeit für das Radio-Feature hier auf SRF 2 Kultur. Heute und in den folgenden zwei Wochen präsentieren wir Ihnen die drei Produktionen, die den Feature-Preis 2016 der Stiftung Radio Basel gewonnen haben. Wir beginnen heute mit dem dritten Platz, der uns zurück ins Jahr 1943 und damit in die Zeit der Judenverfolgung in Deutschland führt. Hören Sie eine Geschichte, die vom Glück im Unglück erzählt und dennoch nicht nur gut endet.
An meinem 13. Geburtstag, am 12. Februar 1943, kam der Brief, wer alles mitkommen sollte. Ja. Wir wussten, was uns bevorsteht, weil da auch richtig drin stand, zum Transport nach Theresienstadt sollten wir uns da versammeln. Und da haben meine Eltern in der Nacht den Koffer gepackt und im Dunkeln sind wir dann nach Tautenheim gefahren, nach Thüringen. Ja.
Rivka Pjork, heute 85 Jahre alt, hieß damals 1943 Rivka Mühlenhaupt. Ihre Eltern waren Gertrud und Erich Mühlenhaupt. Der Vater ist Leipziger Kaufmann. Die Mutter entstammt einer orthodoxen jüdischen Familie aus Posen. Die Mühlenhaupts führen in Leipzig ein Wäschegeschäft. Kleine Leute von bescheidenem Wohlstand, die schon jahrelang nach Tautenheim gefahren sind, zur Sommerfrische.
Das war so schön in Tautenheim. Das ist so ein hübsches Dorf gewesen. Und die Leute kannten uns alle. Und wir gehörten da schon fast dazu bei den Dorfbewohnern.
Tautenheim verbindet, damals wie heute, das scheinbar abgelegene Waldesidyll mit sommerlichen Ausflugszielen. Fußläufig liegt der Kurort Bad Klosterlausnitz mit Schwanenteich und Tortencafé. Sonntags spielt eine Kapelle im Kurpark.
Dann sind wir in Tautenheim gelandet, nach 15 Kilometer Laufen in der Nacht mit einem Koffer und sind dann in der Kanone, so hieß der Gasthof, ja, zur Kanone. Und da haben wir dann geklingelt in der Nacht.
Sie haben wohl den Zug genommen an diesem Wintertag. So wie früher im Sommer. Von Leipzig aus nach Zeitz, dann weiter durchs Elstertal bis Krossen. Von dort geht es weiter zu Fuß. Die Landstraße führt über Hartmannsdorf und durchs Raudatal bis zum Dorf Rauda. Und dann nur noch über Wanderwege. Entweder durchs Mühltal und das lange Tal hinauf oder gleich linker Hand steil über den Rautschen Berg. Wege durch dichten Wald, die man oft gegangen sein muss, um sie in der Dunkelheit zu finden.
Die Gerechten von Tautenheim. Feature von Sabine Frank.
Es ist das Jahr 2015. An einem kühlen Oktobertag treffen sich im Gasthof zur Kanone die Nachfahren dreier Familien, deren Geschichte hier erzählt wird. Es sind die Familien Sörgel, Mühlenhaupt und Büchner. Die Kanone war und ist das erste Haus am Platz, gelegen an der Landstraße, die von Bad Köstritz her das Thüringer Holzland durchquert. 1943 leben hier rund 800 Leute. Schmied, Sattler und Leitermacher, Holzhändler, Korbflechter und kleine Bauern. Das bisschen Ackerfläche inmitten der ausgedehnten Wälder reicht gerade so zur Selbstversorgung. Da bieten die Vermietungen an Sommerfrischler ein willkommenes Zubrot.
In dieser Zeit, in den 30er Jahren, blühte die Gastronomie in Deutschland richtig auf. Die Autos kamen, die Leute hatten wieder Arbeit, es gab nicht mehr so viele Arbeitslose und es fuhren auch Leute aus den Städten wie Leipzig hier ins Holzland.
Die Familie von Peter Sorgel betreibt die Kanone mittlerweile in siebter Generation. Er selbst ist 1936 geboren und erinnert sich noch an den Biergarten, sonnengefleckt, unter hohen Linden.
Vorm Haus im Sommer und gegenüber in diesem sogenannten Dreieck und auch hier drüben, wo meine Schwester jetzt wohnt, standen jede Menge Tische und Stühle. Wir hatten im Winter über auf dem Dachboden alles voll Tische und Stühle und auch jede Menge Tischdecken, die wir aufgedeckt haben im Sommer, wenn schönes Wetter war. Und die kamen hierher.
Aus den nahen Städten Eisenberg oder Gera kommen am Sonntagnachmittag Ausflügler zu Kaffee und Kuchen. Man sieht sie auf den alten Fotografien im Gasthof. Herausgeputzte Mädchen mit großen Schleifen im Haar, beleibte Männer im Leinenanzug mit Zigarre und Kreissäge. Februar 1943. In dieser schicksalhaften Nacht stehen die Mühlenhaupts vor der Kanone, in der sie so oft logiert haben. Vater, Mutter und die halbwüchsige Tochter. Einen Koffer haben sie bei sich, sonst nichts. Hermann Sörgel versieht mit seiner Frau Bertha die Wirtschaft. Der Sohn Kurt ist Soldat, die Schwiegertochter arbeitet in der Gastwirtschaft mit. Und da sind noch die Enkel Karl, Christa und Peter.
Und dann haben wir ihm das erzählt, dass wir diesen Befehl hatten, uns zu stellen nach Theresienstadt und ob es möglich wäre, dass wir hier bleiben könnten. Und da hat er gesagt, das tut mir furchtbar leid, aber das kann ich nicht. Ich habe hier das Lokal und das Hotel und da gehen die Leute ein und aus, auch ja von der Partei, diese Leute, und da kann ich euch nicht unterbringen. Aber, hat er gesagt, ich werde mal telefonieren. Da haben wir dann nun gestanden im Gasthof mit unserem einen Koffer.
Im Februar 1943 ist es längst vorbei mit der heiteren Atmosphäre von Landpartie und Sommerfrische. In den Fremdenzimmern sind Einquartierungen untergekommen. Flüchtlinge aus dem zerbombten Berlin und aus Dessau. Dazu die große Familie der Wirtsleute.
Und wir haben das dann uns so zusammengereimt, als die Familie Mühlenhaupt hier angekommen sind. Die sind sicher abends gekommen. Und außer einem Koffer oder zwei Koffern können sie nicht viel gehabt haben und hatten die Hoffnung, weil sie früher hier in der Sommerfrische waren. Vielleicht können wir in Tautenhain, das ist ja so ein kleines Nest im Holzland, untertauchen. Ja? Ist ja auch naheliegend, wo hätten sie sonst hin gekonnt, denn Leipzig war ja auch schon sehr zerstört. Und dann sind die hier gekommen und haben wahrscheinlich den Hermann gefragt, ob das geht. Und da hat er gesagt, das geht nicht.
Die sind ja auch aufgefallen. Also die drei Menschen, die hatten ja auch einen recht beschwerlichen Weg schon hinter sich gebracht. Sie waren sehr aufgelöst, also waren eher drei auffällige Personen hier. Sodass wir davon ausgehen, und so erinnert es auch meine Mutter, dass das innerhalb von Stunden, ist wahrscheinlich auch schon zu viel gesagt, entschieden wurde.
Rachel Schneider, Tochter bzw. Enkeltochter der Mühlenhaupts. Seit ihrer Kindheit ist ihr die zentrale Familienerzählung vertraut. Die Flucht ihrer damals noch jugendlichen Mutter Rivka mit den Eltern. Und wie sich das Schicksal ihrer Vorfahren verbunden hat mit dem der Sörgels und Büchners im fernen thüringischen Tautenhain.
Und ich erkläre mir das im Nachhinein so, leider Gottes kann man wirklich niemanden mehr dazu befragen. Also ich würde was drum geben, wenn wir das aufklären könnten, dass das eine spontane Gewissensentscheidung war.
In jener Nacht telefoniert Hermann Sörgel mit Richard Büchner. Die Büchners und die Sörgels sind gewissermaßen Schwiegerfamilien. Der Sohn des Gastwirts, Kurt, hat Erika, die einzige Tochter der Büchners, geheiratet. Richard und seine Frau Frieda erklären sich bereit, die jüdische Familie aus Leipzig bei sich aufzunehmen.
Ja, und dann sind wir da noch hingelaufen durchs Dorf. Und dann hatte der Herr Büchner gesagt, wir sollten dreimal klopfen, wenn wir kommen. War auch in der Nacht, ja. Und als wir dahin kamen, wir kannten Tautenhain ja wie unsere Heimat, ja. Als wir denn dahin kamen, stand er schon vor der Tür. Wir brauchten gar nicht zu klopfen, ja. Naja, und dann sind wir reingegangen und dann haben wir uns begrüßt, ganz herzlich sogar. Und dann hat er gesagt, kommt mal mit mir, ging die Treppe hoch und das Dach. Und da hat er gesagt, da haben wir eine Dachkammer und da könntet ihr hin. Und dann waren wir so glücklich. Und sie haben uns 26 Monate da behalten.
In der Gaststube der Kanone hängen Familienfotos, die Peter Sörgel und seine Schwester Christa in vergangene Zeiten führen. Das einstige Gastwirtsehepaar ist da zu sehen. Hermann, ein vierschrötiger Mann mit freundlichem Gesicht, hemdsärmlich, Weste und Schürze. Dazu seine Frau Bertha mit der Statur einer begabten Köchin. Die verschwägerten Büchners wirken nicht ganz so wohlgenährt. Frieda ist eine zarte, schöne Frau mit dunklem Haarknoten und einer Katze auf dem Schoß. Richard, Jahrgang 1889, ein eher schmächtiger Mann mit Schnauzbart. Im Ersten Weltkrieg hatte eine französische Gewehrkugel seinen Unterkiefer zerschossen. Man sieht die großen Narben.
Die Sörgels waren das Gastwirtsehepaar in der damals, glaube ich, vierten Generation, ne? Jana? Du bist die siebte,
ja.
Stefan die sechste, mein Vater die fünfte, genau. Das ist, ja. Muss die vierte gewesen sein. Und war im Besitz der Kanone.
Das ist Erika, das ist meine Mutter,
ja.
Und Kurt ist mein Vater. Richard und Frieda Büchner, das sind die Eltern meiner Mutter und das sind die Eltern von meinem Vater.
Die Büchners führen damals ein arbeitsames, gottesfürchtiges Leben. Sie sind kleine Bauern. Bewirtschaften kaum 4 Hektar Acker auf den Anhöhen rings ums Dorf. Sie haben ein Schwein, Stallhasen und Federvieh. Die beiden Kühe geben nicht nur Milch, sondern müssen auch Wagen und Pflug ziehen. Richard handelt nebenbei mit Holz.
Und mein Großvater war Vorsitzender des Raiffeisenverbandes in Tautenhain und Kirchbuchführer und war auch stellvertretender Bürgermeister. Und deshalb ist er, ich glaube 1934, auf Drängen des Bürgermeisters, weil er im Dorf im Vorstand war, in die NSDAP eingetreten. Und das ist ihm ja dann so zum Verhängnis geworden.
Mit hellen Augen und klarem Blick erkennen wir deutschen Nationalsozialisten die Urfeinde des menschlichen Glückes in ihren modernen Tarnungen. Den schwarzen, roten und goldenen Internationalen.
Zwar ist Tautenhain ein Dorf im Wald, aber dennoch, wie das ganze Land, zu jener Zeit hochpolitisiert. Begonnen hatte es mit der patriotischen Vereinsseligkeit des Kaiserreiches, mit Jagdgesellschaft und Männergesangsverein. Bereits 1906 gründet sich eine SPD-Ortsgruppe. Die Vertretung der Zimmerei- und Maurergesellen bringt es 1912 auf 60 Mitglieder. Es gibt einen aktiven Arbeiterturnverein und eine Radsportgruppe. Nach der Machtergreifung dann Verbote, Gleichschaltung und Terror.
Sie steht vom Juden mit goldgezungenen Mörderbanden des völkerzersetzenden Aufruhrs zur Zeit Marxisten und Bolschewisten genannt.
Wir wissen davon, dass einer, der in der KPD war, dass der hier mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr, Brennl-Richard, ne, interniert war. Und dass sie den dann wieder nach Hause geschickt haben. Und der hat dann nichts mehr erzählt und der hat sich auch nicht mehr betätigt. Also, dass es KZ gegeben hat, wo auch andere missliebige Zeitgenossen hin deportiert worden sind. Das denke ich schon, dass das die Leute wussten.
Mitten im Krieg 1943 dürften die meisten Dorfbewohner von Tautenhainen zum Thema Judentum lediglich das Zerrbild der nationalsozialistischen Propaganda kennen. Und auch an der Kanone wird wohl ein Schild gehangen haben, für Juden verboten.
Ob sie die tatsächliche Tragweite wussten, ob sie wussten, dass die dem Tod geweiht sind und ob sie in diesen Augenblicken das Risiko eingegangen sind, bewusst sich selbst auch dem Tod zu weihen. Weil aus der Retrospektive betrachtet wissen wir, dass es ja letztendlich so war. Es war eine Entscheidung dafür, diesen Weg mit diesen drei Menschen zu gehen, der sehr risikobehaftet war.
Dass zum Beispiel mein Großvater und noch dazu Mitglied der NSDAP seit 1934 das nicht gewusst hat, das will ich nicht wahrhaben. Das haben die alle gewusst. Und es gab auch viele Zivilisten, die das gewusst haben. Denn es war immerhin so, dass 1938 schon in ganz Deutschland die Synagogen abgefackelt worden sind. Und es ist kaum eine übrig geblieben. Also in Thüringen soll eine Synagoge auf dem Thüringer Wald in so einem Dorf vergessen worden sein. Und ich glaube, dass meine Großeltern schon gewusst haben, was mit Leuten wohl passieren kann, die eben deportiert werden. Ei, wie bleibt ihr wach in mein Sekor? Wenn ich frag von eurer Zeit, oi, tut mir das oi bangen lang. Oi, wie schnell ich bin mir angeboren.
Ich bin 30 geboren. Und hatte den Namen Rivka von meinen Eltern. Das ist der hebräische Name für Rebecca. Rivka. Und 1933, als das große Unglück nun passierte, da haben sie gedacht, um unser Kind zu schützen, lassen wir sie jetzt taufen. Auf den Namen Sigrid und waren der festen Meinung, dass uns überhaupt nichts passieren kann.
»1934 wird in Leipzig das Amt für Rassenkunde und Erbgesundheitspflege eingerichtet. Alle Einwohner müssen nachweisen, dass sie arische Vorfahren haben. Sigrid Rivka Mühlenhaupt wird als Mischling ersten Grades eingestuft. Nach der Terminologie der Nazis führen die Eltern eine Mischehe. Erich Mühlenhaupt ist evangelischer Christ.
Und dann war er im Gefängnis in Leipzig. Und dann hatten sie ihm in der Zelle einen Zettel hingelegt, wo er nur zu unterschreiben brauchte, dass er sich scheiden lässt. Ja? Und das hat er nicht gemacht. Und das hat er nie gemacht. Aber sie kamen laufend und haben ihn abgeholt. Mal war er 14 Tage weg, mal kam er nach 2 Tagen wieder. Und mal kam er auch Wochen nicht wieder. Nachts und immer nachts gekommen.
Wie überall bricht auch in Leipzig im Zuge der Machtergreifung eine Welle von Anarchie und Terror los. Nach dem Ermächtigungsgesetz werden Kommunisten und Sozialdemokraten verfolgt und ermordet und es beginnt die systematische Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung. Berufsverbote für Beamte, für Künstler, Anwälte und Mediziner. Aus wirtschaftlichem Kalkül werden Unternehmer vorerst verschont. Alle anderen sollen zur Auswanderung gezwungen werden.
Sämtliche jüdischen Geschäfte.
Doch spätestens mit der Pogromnacht am 9. November 1938 wird jede Zurückhaltung aufgegeben.
Jüdische Symbole sind sicherzustellen. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift.
Wenn wir aus dem Haus gehen, hatten wir an der Ecke ein Schreibwarengeschäft. Herr Wassmann, sagt ja schon alles, ne? Die Familie Wassmann haben sie gleich einkassiert
und die Fensterscheiben und der Laden von innen war alles kaputt. War alles kaputt. Und so eben in allen anderen Geschäften auch. Das war die Probleme.
Im darauffolgenden Jahr erhält die Familie Mühlenhaupt die lakonische Mitteilung, die Tochter Rivka, die nun Sigrid heißt, dürfe nicht mehr zur Schule gehen.
Meine Mutti ging mit mir zum Schulamt und hat den Herrn, der da saß, gefragt, warum ich nicht mehr in die Schule gehen darf. Meine Tochter möchte so gerne in die Schule gehen. Und da hat dieser Mann gesagt, nein, das geht nicht. Jüdische Kinder kommen hier nicht zur Schule. Ja, aber sie wollte doch auch gerne dann noch weitergehen und dass mal irgendein Beruf ausüben kann. Da hat er gesagt, in unserem Staat wird ihre Tochter keinen Beruf ergreifen. Sie könnte allerdings Toilettenfrau werden.
Vor 1933 hatten knapp 12.000 Juden in Leipzig gelebt. Wohlhabende Kaufleute, Künstler und Juristen, aber auch kleine Handelsvertreter und Hausierer. Als nach der Wannsee-Konferenz die Deportationen beginnen, im Januar 1942, sind es noch 2022.
Wir waren mit zwei Familien sehr befreundet und haben uns wie normale Familie eingeladen, einmal da, einmal bei uns. Und die haben sich das Leben genommen. Hatten auch die Aufforderung in ein KZ. Und da haben sie sich umgebracht.
Dies war wohl der Zeitpunkt, an dem sich Gertrud und Erich Mühlenhaupt zur Flucht entschlossen haben. Zwar wird in der Familiengeschichte vom Gestellungsbefehl nach Theresienstadt erzählt, aber das deckt sich nicht mit den historischen Quellen. Die Leipziger Historikerin Ellen Bertram hat recherchiert, dass die Familie in den Deportationslisten der jüdischen Gemeinde Leipzig vom Februar 1943 nicht auftaucht. War es ein anderes behördliches Schreiben oder eben der Freitod ihrer Freunde, der den Mühlenhaupts die Gewissheit gab, sie wären nun unmittelbar vom Tode bedroht? Das perfide System, nach welchem die Deportationszüge zusammengestellt wurden, war für die Betroffenen letztendlich undurchschaubar. Nur eines war klar: der unbedingte Vernichtungswille des Staates. Und es war der Mut der Verzweifelten, mit dem die Mühlenhaupts versuchten, in dieser ausweglosen Situation ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Die Flucht nach Tautenhain war die Rettung vor dem sicheren Tod und ist dennoch der Beginn einer Leidenszeit.
Also meine Mutter war immer, ja, seit ich sie kenne, sie war immer psychisch sehr instabil. Sie litt jahrzehntelang unter Klaustrophobie, konnte also nicht in engen Räumen sein. Sie hat mit mir mehrmals die Straßenbahn verlassen müssen, weil sie da nicht drin fahren konnte. Ich erinnere mich, dass sie mal ein Hotelzimmer in Österreich, was angetriggert hat, entweder die Enge, ich selbst erinnere mich nicht daran, dass es eng war, aber in dem sie dann nicht übernachten konnte und ein anderes Zimmer verlangt hatte. Und so war mir schon klar, auch als Kind, dass da mit meiner Mutter was nicht stimmt.
Nur einmal, im Februar 2013, hat Rivka Pjorg, die heute hochbetagt in einem Seniorenheim in Hannover lebt, sich bereit erklärt, für ein Ausstellungsprojekt der Erfurter Erinnerungsstätte Topf und Söhne ausführlicher zu erzählen.
Und diese Dachkammer war viereckig und da war ein Fenster und gegenüber war auch ein Fenster. Und die waren natürlich, das war ja auch im Krieg, sollte man ja verdunkeln. Und diese Fenster waren von Anfang an so mit schwarzem Papier zugeklebt, ja.
Ja, und dann haben wir da gesessen und wussten nicht, was nun noch wird. Ja.
Die Kammer hat 8, vielleicht 10 Quadratmeter. Ein schmaler Schlauch. Die ganze Möblierung besteht aus 2 Betten, einer Stellage mit Wasserkrug und Waschschüssel und einem Eimer.
Und das war eine schwere Zeit. Ich habe diese ganzen Jahre habe ich mit der Mutti in einem Bett geschlafen, weil ja nur 2 reinging, weil das so klein war. Naja, und wenn ich dann erzähle, wie das abgelaufen ist mit dem Eimer, ja, als wir dann wussten, wozu der da steht und dass auch manchmal frisches Wasser zum Waschen gab, dass dann Frau Büchner kam, hat uns dann auch manchmal so Illustrierten mitgebracht, dass wir das mal lesen konnten.
Unterhalten kann sich die Familie nur im Flüsterton. Und sie wagen sich nicht einmal nachts hinaus ins Freie. Die Kammer selbst ist nicht nur klein, sondern vor allem auch ungeheizt.
Dann wurde die Mutti so krank und kriegte eine Mittelohrveralterung. Ja, dann haben wir das dem Büchners erzählt. Er hatte hohes Fieber und der Eiter lief ihr schon aus dem Ohr. Frau Büchner sagt, ich gehe in die Apotheke und ich werde was besorgen. Und brachte dann ein Medikament. Und das hat die Mutti dann, haben wir ihr ins Ohr geträufelt. Und sie wurde geheilt. In ganz kurzer Zeit sogar. Ja. Auch die Büchners gemacht.
Das Haus der Familie Büchner, in dem Gertrud und Erich Mühlenhaupt mit ihrer halbwüchsigen Tochter mehr als 2 Jahre lang versteckt waren, liegt im unteren Dorfteil von Tautenhain, an einem Hang, direkt an der Straße. Es ist eines dieser kleinen Arme-Leute-Fachwerkhäuser.
Unten drin die beiden Fenster, das war die gute Stube. Mhm. Und das war dann später dieses Büro gleichzeitig. Er war doch Bürgermeister. Mhm. Und er hat sicher Sprechstunde gehalten, aber die haben ja auch noch sicher ab und zu mal zu Hause getroffen. Aus welchen Gründen, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Gell? Mhm. Und oben war praktisch ein größerer Raum. Und da war das Schlafzimmer der Großeltern drin. Und nach hinten, das sieht man dann von der Seite, war dieses kleine Kabäuschen. Und da ging eine ziemlich steile Treppe hoch. Mhm. Wie das auf den Dörfern ja überall so war. Die hatten nämlich viel Platz.
Das Stallgebäude gegenüber dem Wohnhaus, ein schlichter, geduckter Bau. Unten war Platz für die Tiere, oben für Heu und Stroh. Dahinter lag der obligate Misthaufen. Der Innenhof zwischen Wohnhaus und Stall misst nur ein paar Schritte. Und er war damals das Revier von Telly, dem Hund der Büchners, einem schwarzen Terrier.
Das Schlimmste waren die Nächte. Da bellte dieser Hund ständig in der Nacht. Ja, und meine Eltern, das war furchtbar. Jetzt holen sie uns. Ja. Nein, es war nicht an dem. Es wusste keiner, dass wir da oben waren. Das haben die für uns gemacht, mit Lebensgefahr.
Es gibt eine Anekdote, die meine Mutter später erzählt hat. Ich weiß nicht genau, woher sie kennt, aber sie erzählt, hat sie authentisch, also immer mal wieder erzählt, dass der Herr Büchner angerufen wurde und wurde gefragt, von welcher Instanz kann ich nicht mehr rekonstruieren, ob Tautenhain judenfrei wäre. Und er hat dann das bestätigt und hatte halt 3 Juden in seinem Haus bei sich beherbergt und hat dann gesagt, ja, er kann also verkünden, Tautenhain wäre judenfrei.
Und als wir dann schon ein Jahr da gesessen haben, da wurde ich so renitent meinen Eltern gegenüber. Da habe ich gesagt, hier bleibe ich nicht. Ich gehe hier weg. Und die Mutter aufgeregt. Aber du weißt doch, was dir dann passiert. Du kannst doch jetzt nicht weglaufen. Wir sind doch jetzt hier, damit uns niemand findet. Und da willst du auf die Straße und weglaufen. Naja, habe ich mich dann natürlich überreden lassen. Und hätte es vielleicht auch gar nicht getan. Aber es war eben, dass ich gesagt habe, ich möchte hier nicht mehr bleiben. Ja. Aber ich bin natürlich geblieben.
Rivka, die geliebte Tochter, das einzige Kind und obendrein ein spätes Kind. Beide Eltern gingen schon auf die 40 zu, als sie geboren wurde. Jetzt ist sie hier eingesperrt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Ein Mädchen voller Bewegungsdrang und mitten in der Pubertät.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Ich war 13 Jahre damals. Und mit 13 Jahren passiert ja manchmal was bei einem Kind, ne? So. Aber was nun? Nichts da. Ja, das waren schlimme Zeiten.
Also es ist davon auszugehen, dass meine Großeltern innerhalb dieser 2 Jahre ja, Geschlechtsverkehr hatten. Meine Mutter war 13. Das sind mit Sicherheit belastende Erlebnisse für sie gewesen, weil sie es nicht einsortieren konnte, wenn wir uns mal erinnern, in welcher Zeit das stattgefunden hat. Ich nehme an, meine Mutter wird gar nicht aufgeklärt gewesen sein. Und das sind ja auch alles Dinge, die stattgefunden haben außerhalb diesem Kriegsgeschehen und den Ängsten, denen sie ausgesetzt waren.
Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldwebels.
Es ist Februar 43, als sie hier in Tautenhain ankommen. Die Katastrophe von Stalingrad trübt die Jubelfeiern zur 10-jährigen Machtergreifung. Dennoch ist unabsehbar, wie lange der Krieg noch dauern wird. Für die Flüchtlinge und ihre Helfer ist äußerste Vorsicht geboten. Vor allem gilt es, neugierige Besucher von der Dachkammer fernzuhalten. Zuallererst die Enkelkinder Christel, Peter und Karl. Denn bisher wurden die Kinder, wenn in der Gastwirtschaft Hochbetrieb ist, zu den Großeltern Büchner gegeben und schliefen in der jetzt von den Mühlenhaupts bewohnten Kammer. Peter Sörgel erinnert sich.
Wenn wir da waren, haben wir da oben mitgeschlafen. Das waren ziemlich breite Betten. Also 2 waren nur drin, aber ich war da meistens mit meinem Bruder alleine. Da, die Christel war ja noch so klein. Ja. Meine Mutter hat sicher eine Ausrede erfunden, die wir dann letztendlich geglaubt haben, warum das nicht mehr geht, ne? Aber wir waren noch nicht so gerissen, dass wir das hinterfragt hätten.
Bertha Sörgel bekocht in der Kanone neben ihrer Familie und den wenigen verbliebenen Gästen auch die einquartierten Flüchtlinge. Alle Lebensmittelmarken werden zusammengelegt. Jedem Erwachsenen stehen 2,5 Kilo Brot in der Woche zu und 350 Gramm Fleisch. Dazu ein Klecks Butter, ein bisschen Käse, 200 Gramm Zucker.
Ja. Na, es gab mal ein paar Tage nichts zu essen, hatten ja keine Lebensmittelkarten für uns, mussten das also von sich selber abnehmen, um uns das zu bringen. Ja, meine, können Sie sich vorstellen, dass 26 Monate lang so ein Zustand und was dann noch alles war.
Nicht nur die Parteigenossen gehen am Fuß der steilen Treppe ein und aus. Im unteren Flur, gewissermaßen in der Wand zur Küche, befindet sich ein gemauerter Backofen. Und da es so etwas nicht in jedem Haus gibt, bringen am Backtag auch die Nachbarn ihre Brote und Kuchen hierher.
Und dann haben wir ja erlebt, dass die Nachbarin, die ist leider auch verstorben, sich nicht vorstellen konnte, dass eben dort eine jüdische Familie versteckt worden ist, über so lange Zeit.
Wir haben die Nachbarin mal auf der Straße angesprochen. Also wir waren einmal mit meiner Mutter dort. Da konnte man auch noch durch das eine Fenster schauen. Und die haben wir einfach mal angesprochen auf der Straße und haben sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte. dass während des Zweiten Weltkrieges dort drei jüdische Menschen versteckt waren. Und die war eigentlich sehr amüsiert und sagte dann, das kann ja gar nicht möglich sein, wir sind da ja ein- und ausgegangen. Wir haben da ja unser Brot gebacken und wo sollen die denn wohl gewesen sein? Und als wir dann die Zeitspanne auch nannten, da war sie, also ich würde nicht sagen, dass sie fassungslos war, sondern sie hat es eigentlich als Unfug abgetan.
Wir haben dann nur rumgesessen. Wir wussten trotzdem nicht, wie es enden wird. Und wir hatten auch große Sorgen um die Büchner, ja? Dass denen eventuell was passieren könnte. Das wäre ja furchtbar geworden. Und das Ganze ist ja so furchtbar geworden.
Frieda und Richard Büchner halten nicht nur die Mühlenhaupts versteckt. In den letzten Kriegswochen geben sie auch einem Freund der Familie Schutz und Unterschlupf. Im Stallgebäude, oben auf dem Heuboden. Willi Oskar Gruner. Er stammt aus dem benachbarten Rüdersdorf, hat es vom Bauernsohn bis zum Architekten gebracht, ist nach Leipzig gegangen und als er mit den Nazis in Konflikt gerät, verurteilen die ihn zu 6 Jahren Zuchthaus.
Und der war bis kurz vor Kriegsende in einem KZ-Außenlager in der Nähe von Dresden. Und bei einem praktisch Austauschverfahren, so einem anderen KZ, ist er geflohen. Ungefähr 4 Wochen vor Kriegsende ist er bei meinem Großvater Richard, beim Bürgermeister, aufgetaucht und hat gesagt, was soll ich denn machen? Ich bin ja jetzt eigentlich zu Hause, ich kann aber nicht nach Hause. Da fangen sie mich ja weg. Könnt ihr mich nicht verstecken? Und da ist er praktisch noch 4 Wochen da unten versteckt worden.
Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen.
Es ist Frühling 1945.
Die unzähligen Schlachten, die wehrten Soldaten der deutschen Wehrmacht, treten den bitteren Weg in die Gefangenschaft an und bringen damit das letzte Opfer für das Leben von Frauen und Kindern und für die Zukunft unseres Volkes.
Endlich Frieden. Jetzt könnte alles gut werden. Und anfangs sieht es auch so aus.
Als der Krieg zu Ende war, da zogen dann in Tautenhain die Amerikaner rein mit ihren großen Lastwagen und mit den Panzern zogen die in Tautenhain ein. Und da sind wir zum ersten Mal auf die Straße gegangen. Und die Nachbarn, und keiner hat das gewusst, dass wir da gesessen haben. 26 Monate. So gut haben die das gemacht. Ja. Und wir natürlich auch. Wir haben uns ja gar nicht getraut zu husten, ja. Dass uns bloß keiner hört und entdeckt. So, jetzt kamen die Amerikaner und wir haben getanzt auf der Straße.
Also die Amerikaner waren hier in Tautenhain 13. April und da haben sie meinen Großvater 2 oder 3 Mal mit dem Jeep mitgenommen, ich weiß nicht, nach Eisenberg oder Stadtrotha. Haben ihn verhört und haben ihn jedes Mal wiedergebracht. Die haben keinen Anstoß genommen, dass er Bürgermeister war und in der NSDAP. Es hat wahrscheinlich auch keine Anschuldigung in dem Sinne gegeben.
Bereits im März 1945 war beschlossen worden, dass Thüringen zukünftig sowjetische Besatzungszone sein würde. Also ziehen die Amerikaner Anfang Juli 1945 ab und die Russen ziehen als Besatzungsmacht ein.
Da waren die ja dann gleich da und haben wahrscheinlich auf Denunziation hin den und den und den rausgesucht, denn aus Tautenhain hatten sie 3. Den Ortsbauernführer, den Oberförster und mein Großvater. Die anderen beiden sind aus mysteriösen Gründen aus Tröbnitz, da war dieses Lager, wieder rausgekommen. Bloß mein Großvater nicht.
Richard Büchner arbeitet gerade mit den Kühen auf seinem Feld, als das Verhaftungskommando kommt. Es ist der 8. August 1945. Er wird zur Kommandantur nach Stadtroda gebracht. Dort beginnt sein Leidensweg durch die sogenannten Speziallager. Mühlberg, Torgau und am Ende Sachsenhausen.
Also ich bin mal gefragt worden, warum hat dein Großvater sich nicht hingestellt und hat den Russen gesagt, dass er Juden versteckt hat. Das konnte er eigentlich gar nicht. Die Russen mögen ja heute die Juden noch nicht.
In einem NKWD-Befehl vom 18. April 1945 heißt es, das Hinterland der kämpfenden Truppe der Roten Armee sei von feindlichen Elementen zu säubern. Die sowjetische Geheimpolizei GPU treibt daraufhin in den Sonderlagern tausende kleiner Parteigenossen und Funktionäre zusammen. Richard Büchner passt als NSDAP-Mitglied und Bürgermeister ins Fahndungsraster. Und die russischen Behörden machen sich nicht die Mühe, im Einzelnen nachzuforschen, wer sich schuldig gemacht hat und wer nicht. Die flehentlichen Eingaben der Ehefrau bleiben unbeantwortet. Desgleichen die flammenden Briefe, die Willi Oskar Gruner an alle denkbaren Institutionen schreibt. Meine lieben politischen Freunde, Ich bin verbissener Gegner des Faschismus
und musste den Kampf gegen Hitler und Konsorten seit 1933 fortgesetzt durch Verhaftung und Verurteilungen büßen. Zu meinem größten Bedauern ist auf Antrag eines gehässigen Menschen in der Gemeinde Tautenhain Herr Richard Büchner verhaftet und abtransportiert worden. Das betrifft mich sehr hart, da Büchner als einziger während meiner politischen Verfolgung meine Angehörigen unterstützt hat und sie väterlich betreute. Darüber hinaus hat er mich noch nach meiner Flucht aus dem KZ in seinem Hofe verborgen gehalten.
In den unmittelbaren Nachkriegsmonaten beginnt eine groß angelegte Entnazifizierungskampagne, die von der Presse in scharfem Ton begleitet wird. In Musterprozessen definiert man genau, wer in Zukunft als Nazi oder Nazi-Sympathisant zu bezeichnen sei. Vermutlich ist das der tiefere Grund, warum die Familie des NSDAP-Mitglieds Richard Büchner nicht wagt, dessen Verbleib energischer zu hinterfragen.
Es ist kein Prozess geführt worden. Nun könnte man sagen, ja, das waren die Kriegswirren, Ende des Krieges, wer hätte die Prozesse führen sollen und so weiter. Also haben wir die alle da erstmal eingesperrt. Aber unter welchen Bedingungen die gelebt haben und was man ihnen vorgeworfen hat, ne? Das ist ja das, was der Mensch auch im Geist überhaupt nicht verarbeiten kann, ne? Und deshalb muss ich sagen, ist es so verwerflich, dass man ihn, der ja am 26. Dezember 1946 verstorben ist in Sachsenhausen, nachweislich, weil aus dem Dorf Weißenborn jemand mit dort war, der das überlebt hat, uns erst mitgeteilt hat, also er hat uns mitgeteilt und hat meinem Vater gesagt, wenn du das weiter sagst und es kommt raus, dann holen sie mich wieder, aber dann komme ich nicht wieder zurück.
Die grausame Wirklichkeit dieser russischen Sonderlager wirkt weit in die DDR hinein. Sie schafft eine Atmosphäre, in der Lüge, Verrat und Duckmäusertum gedeihen. Erst nach 1990 kann Peter Sörgel noch einmal Nachforschungen anstellen, um Gewissheit zu haben über das Schicksal seines Großvaters. Das DRK schließlich bestätigt das Sterbedatum.
Natürlich sind die meisten alle an Herzschwäche verstorben. Mhm. Und ich habe hier auch noch das mal dann hier als den Todesbuch. Man hat ja dann ein richtiges Todesbuch in den KZs. Hier ist der Ausschnitt aus dem Totenbuch und unten ist das Original, was die Russen selber geschrieben haben. Da können Sie das lesen, das Datum ist da. Man kann das lesen, wenn man die russischen Buchstaben kennt, dann ist das kein Problem.
Seine Großmutter, Frieda Büchner, ist über das Verschwinden ihres Mannes nie hinweggekommen.
Sie war ja die Zeit, wo sie noch nicht krank war, hat sie ja dann unten hier gewohnt, in dem Haus. Mhm. Und dann konnte sie aber nicht mehr schlafen. Sie hörte immer Stimmen und hörte immer Autos und so. Und dann haben wir sie mit hier hochgenommen. Okay. Und meine Mutter ist mit ihr ja oder mein Vater auch zum Arzt gegangen und er hat gesagt, das ist so eine Art Verfolgungswahn. Sie glaubt, sie wird auch noch geholt, weil sie ja die Ehefrau von dem Richard Büchner ist. Und dann ist er eines Nachts hier oben, hier drüber aus dem Zimmer gesprungen und früh kamen dann die Arbeiter, die in die Hescho, also KWH, gegangen sind und haben gesagt, eure Mutter liegt hier unten. Da hat sie aber noch gelebt, aber ich weiß nicht, wie viele Tage noch. Dann ist er noch nach Eisenberg ins Bethesda heim und dann ist er verstorben. Mhm.
Naja, wir kamen dann an in Leipzig mit dem Handwagen, wo der Koffer drauf stand, und sind dann gelaufen bis Leipzig. Fuhr ja noch kein Zug und nichts. Ja. Und als wir dann in unsere Wohnung wollten, das war eine 6-Zimmer-Wohnung, das würde ich sonst nicht sagen, wenn es nicht damit zusammenhängt. Eine große, wunderbare, schöne Wohnung, die meine Eltern hatten. Und in jedem Zimmer saßen andere Leute. Die Fenster waren nicht mehr drin. Da war Pappe vorgenagelt. Tja, und das hätten sie mal sehen sollen, wie die uns angeguckt haben. Als wir gesagt haben, wir haben hier mal gewohnt. Wir kannten die ja gar nicht. Das waren alles ausgebombte Familien.
Da sie über Nacht geflohen waren, befindet sich hier in der Menkestraße nicht nur, was von ihrem Mobiliar nebst Hausrat übrig ist, sondern sie stehen sogar unter dieser Anschrift noch im Leipziger Adressbuch. Doch das hilft nichts. Eher, dass die Mutter, die aus Posen stammt, ein wenig Russisch spricht. Die Stadtkommandantur weist ihnen schließlich eine kleine Wohnung zu. Doch den Mühlenhaupts sollte es nicht gelingen, noch einmal ein neues Leben zu beginnen. Die vielen Jahre der Todesangst und Verzweiflung haben ihre Gesundheit zerstört.
Ich hatte mir ja geschworen, wenn der Krieg zu Ende ist und wir kommen gesund nach Hause, dann wollte ich nicht in Deutschland bleiben. Weil ich habe immer gesagt, ich gehe nach Israel. Damals war es noch Palästinenser. Naja, dann konnte ich nicht nach Israel, weil meine Eltern so krank waren. Konnte sie nicht alleine lassen. Und dann 1948, 3 Jahre, nachdem wir wieder zu Hause waren, starb die Mutti am 7. Februar und der Vati am 5. April. Innerhalb von so kurzer Zeit sind dann beide gegangen. Und dann stand ich da alleine. Tja.
So verlassen und verzweifelt wie Rivka Mühlenhaupt nun ist, heiratet sie den gewissermaßen erstbesten Mann. Die Ehe scheitert. Erst mit ihrem zweiten Mann wird sie glücklich.
Nun dürfen Sie nicht vergessen, wie alt ich war und alleine war. Ja. Es ist schwer, dass Sie das leicht verstehen. Aber ich hatte so viel Kummer selber. Was glauben Sie wohl, wenn Sie dann da mit 17 Jahren da stehen? Und sind Mutterseelen allein auf der Welt. Und dann ja noch die Trauer dazu, dass die ganze Familie ausgerottet wurde. Ich hatte so nette Tanten und Onkel. Und davon die Kinder, meine Cousine, mein Cousin. Das waren auch noch Kinder. Mit 8 und 10 Jahren sind auch alle umgekommen. Macht das Wort gar nicht sagen. Vergaß. Und dann war mein größter Wunsch, ein Kind zu bekommen. Ich gesagt habe, es ist keiner von der Familie mehr da. Jetzt möchte ich ein Kind. Und das ist es dann auch geworden. Die heute 63 Jahre alt ist. Unsere Petra. Ja. Und aus der zweiten Ehe stammt die Rachel. Ja. Die ist auch so gut mit mir, Mann. Also im Grunde genommen ist es sehr schwer, was Sie heute mit mir machen. Ja, das dürfen Sie mir glauben.
Die Familie Sörgel versucht indes, den Gasthof zur Kanone weiterzuführen. Der Familienbesitz ist Existenzgrundlage für ein Dutzend Menschen. Doch in den Nachkriegsjahren unterliegt alles, was im weitesten Sinne mit Nahrungsmitteln zu tun hat, geradezu hysterischer Beobachtung.
Die hatten ja alle nach dem Krieg wahnsinnig viel Angst. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Und gerade die, die auch was besessen haben, wie hier meine Eltern, ja, die haben ja, ich will mal sagen, in der Woche mindestens eine Nacht überhaupt nicht geschlafen, weil sie Angst hatten, dass wieder was passiert. Als kleine Episode, in der DDR wurde ab und zu mal der Preis verändert, insbesondere für Spirituosen. Ne? Da wurde der Schnaps im Preis geändert. Ne? Und was haben sie da gemacht? Da haben sie hier früh um 2, um 3 angeklopft und haben Haussuchungen gemacht. Und festgestellt, was ist praktisch aufgeschrieben worden, was gab es für Bestände und was finden wir jetzt. So, und dann reichte eine Differenz von 3, 4, 5 Flaschen Schnaps oder was. Gell? Sie kennen ja die Geschichte mit der Butte in Eisenberg und so weiter. Das war wieder eine ganz andere Aktion.
In Eisenberg waren die Besitzer der Butte nach einer solchen Razzia spurlos verschwunden. Da hat man sich geduckt und versucht, keinen Fehler zu machen. Vor allem aber der grausame Tod der Büchners hinterlässt die Gewissheit, eine Schreckensherrschaft sei von der nächsten abgelöst worden. Deren Schicksal wird mit eisernem Schweigen bedacht. Nur gelegentlich erinnert Erika Büchner an ihre geliebten Eltern.
Und bei der Gelegenheit hat meine Mutter gesagt, sie versteht das überhaupt nicht. Und sie kann auch unseren lieben Gott nicht verstehen, denn mein Großvater Richard war ein so guter Mensch, der hätte ja sogar Juden versteckt. Und da war ich aber auch noch relativ jung und habe mit dieser Aussage noch nicht viel machen können. Ich hatte geglaubt, da wären vielleicht welche auf der Durchreise gewesen oder vielleicht auch hier mal in der Sommerfrische, so hieß das hier damals.
Niemals erzählt die Mutter, was sich im Haus der Großeltern wirklich zugetragen hat in jener Dachkammer in den letzten beiden Kriegsjahren. Die Mühlenhaupts waren ja nur für kurze Zeit im Dorf sichtbar und sind vermutlich untergegangen zwischen all den durchziehenden Flüchtlingen und Heimkehrern. Und so kommt es, dass in Tautenhain die Geschichte von der Rettung der Mühlenhaupts buchstäblich von denen mit ins Grab genommen wurde, die je etwas darüber wussten. Im Sommer des Jahres 2000 fährt Rachel Schneider mit ihrer ältesten Tochter Deborah von Hannover nach Berlin. Das junge Mädchen hat gerade Abitur gemacht und will in Israel studieren. In der Jewish Agency muss sie diverse Papiere beantragen und natürlich kennt auch Deborah die Geschichte von der Rettung ihrer Vorfahren.
Und auf dem Rückweg von Berlin nach Hause haben wir uns darüber unterhalten. Und wir waren so in der Höhe auf der Autobahn, an der man hätte abbiegen können. Und sie sagte, sag mal, Mami, warum suchen wir diese Leute nicht einfach? Warum fahren wir da nicht hin? Und dann haben wir genau das gemacht. Wir sind von der Autobahn abgefahren, ganz spontan, und sind nach Tautenhain gefahren. Ich habe dann unterwegs meine Mutter angerufen und habe sie gefragt, nach was wir fragen sollten. Und meine Mutter war sehr aufgewühlt sofort am Telefon und hat dann ganz spontan gesagt, warum fahrt ihr da hin? Sie wollte das nicht. Es hat sie sehr eiskalt erwischt am Telefon. Und als ich dann mit meiner Tochter Deborah das erste Mal dieses Ortsschild passiert habe, und da stand Tautenhain drauf, das war ein ganz ergreifender Augenblick. Also das war so, als wäre es jetzt wahr geworden, dass es dieses Tautenhain, dieses sagenumwobene, das war wie ein Ort aus einem Märchen. Und dann gab es dazu ein richtiges Ortsschild. Das war ein unglaublich bewegender Augenblick. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann.
Die beiden Frauen fragen im Dorf nach den Büchners. Doch die hatten keine Nachkommen ihres Namens hinterlassen. Also noch ein Anruf bei der Mutter und da nennt sie die Kanone und den Namen Sörgel.
Die Kanone war ja allseits bekannt in Tautenhain. Das war dann ein leichtes Spielen und dann kamen wir hier an. Wurden wir in Empfang genommen von der Frau von Stefan, der wir dann halt die Geschichte in ganz kurzen Eckdaten berichtet haben, die natürlich auch völlig überrumpelt war. Was wir dann später festgestellt haben, es wusste ja eigentlich niemand in der Familie Sörgel um diese ganze Geschichte. Und dann schon gar nicht eine eingeheiratete Ehefrau von dem Stefan Sörgel.
Die Männer der Familie sind nicht zu Hause. Und nachdem Rachel und Deborah Schneider 2 Stunden gewartet haben, fahren sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Versehen mit diversen Telefonnummern.
Ja, ich bin angerufen worden und war ganz erstaunt, einmal, wer da an der anderen Seite dran war. Und als es dann so ein bisschen sich aufgeklärt hatte, worum es eigentlich ging, da konnte ich mich aber noch lange nicht daran erinnern, an diese Geschichte.
Erst nach und nach, im Gespräch, können sie das gemeinsame Geschick ihrer Familien rekonstruieren. Und dann dauert es noch ein Jahr, bis Rivka Pjorg sich entschließt, noch einmal nach Tautenhain zurückzukehren.
Ich kann es Ihnen auch nicht beantworten, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, nochmal nach Tautenhain zu fahren und sich da mal bekannt zu machen noch. Ja. Aber Rachel hat das gemacht.
Also das Haus hat sie wiedererkannt. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir zu Fuß durch Tautenhain gegangen sind. Also praktisch diesen Weg nochmal gegangen sind, die meine Großeltern mit meiner Mutter wohl auch in der Nacht gegangen sind. Das, woran ich mich erinnere, dass wir eigentlich keine schwermütige Stimmung hatten.
Nee, sie wurde dann auch immer aufgeschlossen. Sie hat gemerkt, es passiert ja eigentlich mit mir nichts. So,
ja. Gell? Also sie hatte sich ja gefreut, wir hatten uns vorher in der Kanone getroffen, sie hatte sich gefreut, die Familie Sörgel kennenzulernen. Und ich erinnere mich daran, dass wir eigentlich, ich würde sagen, einen schönen Tag miteinander verbracht haben und dass es nicht überlagert war von langen Schweigen oder dass man jetzt auch das Gefühl hatte, man müsste jetzt irgendwie Rücksicht auf sie nehmen, weil sie gerade gar nicht fröhlich sein kann oder so.
Doch deine Kinder waren ganz munter. Mhm. Gell? Die waren ein bisschen neugierig, aber die hatten sich nach kurzer Zeit eingelebt in dieser alten Stube.
Sie hat auch nicht geweint, als wir vor dem Haus standen. Aber es war keine bedrückende Situation an dem Tag, als wir hier waren. Auch im Nachgang nicht. Sie hat das eventuell durch viel Erzählen so ein bisschen überspielt. Also dass das für sie kein leichter Tag war, davon ist mal auszugehen. Aber sie hat es uns leicht gemacht. Ich denke, so kann man das sagen. Sie hat es uns anderen an dem Tag leicht gemacht, sodass wir nicht nur das Gefühl hatten, wir müssten sie jetzt trösten oder sie würde auf eine inadäquate Art und Weise hier im Mittelpunkt stehen wollen oder so.
Seit jenem denkwürdigen Tag hat es noch mehrere Begegnungen zwischen den Sörgels und der Familie von Rachel Schneider gegeben. Peter Sörgel und Rivka Pjorg telefonieren gelegentlich miteinander. Die Sörgels sind zur Namensfeier der Schneiderschen Enkeltochter nach Hannover gefahren. Das Kind der heutigen Wirtin Jana wurde auf den Namen Aaron getauft, wie der älteste Sohn der Schneiders.
So bin ich dann doch noch zu einer großen Familie gekommen. Denn auch die Sörgels vermehren sich ja.
Und getanzt haben wir.
Und getanzt haben wir in den Mai. Ja genau, und einmal haben der Stefan und ich gemeinsam in den Mai getanzt. Das war ein rauschendes Fest. Das war total schön. Und es ist einfach ein unglaubliches Glück, dann so aufgenommen worden zu sein. Also wenn es einfach so verpufft wäre und es wäre so ins Leere gegangen, wäre es sehr schade gewesen. So ist es eine unglaubliche Bereicherung für unsere Familie, diese Menschen kennengelernt zu haben.
Und wir empfinden das eigentlich auch so.
Wie schön.
Schön gelernt zu haben.
Die Gerechten von Tautenhain. Feature von Sabine Frank.
Also im Grunde genommen ist es sehr schwer, was Sie heute mit mir machen. Ja, das dürfen Sie mir glauben.
Redaktion Katrin Wenzel. Es sprachen Bärbel Röhl und Axel Thielmann. Schnitt Steffen Brosig, Ton Holger König, Regieassistenz Thekla Harre, Regie Sabina Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.